Paulus widmet drei Kapitel der Beziehung zwischen Israel und der Gemeinde. Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und an dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht, wider die Zweige. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er auch dich nicht verschonen. Darum sieh die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du in der Güte bleibst. So wirst auch du abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum. Gottes Wort durch den Mund des Apostels Paulus.
Wir hören dazu ein Wort aus der Bergpredigt, aus dem 5. Kapitel bei Matthäus. Jesus spricht hier in der Bergpredigt davon zu den Seinen, zu seinem Volk, zu seinen Jüngern und zu denen, die sich versammelt hatten am See Genezareth, an dem wunderbaren Hang mit dem Blick über den See, und er spricht zu ihnen: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und dann fährt er fort: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis dass es geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr in das Himmelreich nicht kommen. So viel die Worte aus der Bergpredigt. Herr, wir öffnen unsere Herzen für dein Wort und danken dir, dass du uns in alle Wahrheit leitest. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, in 5000 Jahren erforschter Menschheitsgeschichte ist es niemals vorgekommen, dass ein Volk nach 2000 Jahren in sein angestammtes Land zurückkehrt, so wie es Israel getan hat. Niemals ist es in dieser Zeit vorgekommen, dass eine tote Sprache wieder belebt worden wäre, wie es mit dem Hebräischen geschehen ist. Und darum haben ja auch viele von uns sich ganz besonders mit dem Hebräischen in den letzten Jahren befasst. Niemals haben es so wenige Menschen fertiggebracht, binnen weniger Tage solche mächtigen Armeen derart entscheidende Niederlagen zuzufügen, wie es Israel geschafft hat mit Gottes Hilfe und durch Gottes Güte. Noch nie wurde eine Sprache, die über 1000 Jahre tot war, als voll funktionsfähige Nationalsprache wieder neu belebt, wie es mit dem Hebräischen in Israel geschehen ist. Denn das Hebräische ist ja dort die Umgangssprache. Aber erst seit einigen Jahrzehnten. Wir haben uns viel zu sehr an die Existenz des Staates Israel gewöhnt und haben kaum mehr vor Augen, welch gewaltiges Wunder da geschah, als Gott sein Volk in sein Land zurückführte. Er tat es mit einem Ziel, dass es ihm dort dienen sollte. Volk, Land und Dienst sind unzertrennbar miteinander verbunden. Wenn wir auch heute noch Israels Schuld und Verstockung sehen, handelt der Herr dennoch mit seinem Volk, wie er auch mit uns als Gemeinde, als Kirche Jesu Christi handelt und uns führt. Er schenkt auch den Kirchen große Erneuerung und Erweckung, neues Leben aus dem Heiligen Geist in unserer Mitte, trotz der schwierigen Situation, in der wir seit einigen Jahren leben. In vielen Ländern, auch in unserem Volk, auch in unserer Stadt. Auch gibt es viele Juden, die ihr Herz für Jesus öffnen, sei es in Israel, sei es in München, sodass die Zahl der messianischen Juden ständig steigt. Und das erfüllt uns mit großer Hoffnung und Freude. Die Verheißung, die der lebendige Gott dem Abraham gegeben hat, die ist umfassend und für uns alle grundlegend. Und der Herr sprach zu Abraham: Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will die segnen, die dich segnen, und will verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Welch eine große Verheißung. An diesen Glaubensvater und Propheten Abraham. Dieser Segen an Abraham war noch vor der Gesetzgebung, die Israel am Berg Sinai empfangen hat, 10 Gebote und so weiter, noch vorher. Es war also nicht eine spezielle Sache für Israel, sondern für uns alle. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter. Da sind auch wir gemeint aus den Völkern, aus den Heiden sozusagen. Auch wir als Christen sind damit eingeschlossen. Und darum sagt Jesus in unserem heutigen Wort: Meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, wie es manche meinen, denken, das ist alles vorbei, brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Jesus sagt: Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und Abraham, heißt es, glaubte dem Herrn, und das rechnete der Herr ihm zur Gerechtigkeit. An dieser Stelle erscheint das Wort Glaube zum ersten Mal in der Bibel. Gerechtigkeit aus Glauben hat Abraham erlebt und dürfen wir in Jesus Christus als Christen und als messianische Christen in wunderbarer Weise erleben. Schon von der Schöpfung her hatten die ersten Menschen den Auftrag, das Land, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Der Mensch war ja geschaffen zum Bilde Gottes. Gott schuf ihn zum Bilde Gottes, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Gott, der Herr, hatte den ersten Menschen seinen Geist eingehaucht und so wurde der Mensch mit Leben und Geist erfüllt. Im Psalm 8 rühmt David: Du hast den Menschen wenig kleiner gemacht als die himmlischen Wesen. Mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Welch eine gewaltige Schöpfung! Adam und Eva stand die ganze Fülle des Paradieses zur Verfügung. Sie waren die Herren über alle Kreaturen. Sie waren als Könige der Erde berufen, zu herrschen und die Herrschaft Gottes über die ganze Erde wieder auszubreiten. Aber, wie wir alle wissen, sie hatten Hochverrat begangen. Sie waren den satanischen Versuchungen verfallen. Und wir sprechen ja auch vom Sündenfall. Da ist etwas Furchtbares geschehen. Heraus aus dem Paradies. Der Engel mit dem feurigen Schwert stand vor dem Paradies. Und seitdem ist der Mensch in dieser Welt voller Krieg, voller Not, voller Arbeit, voller Elend. Und doch hatte Gott, der Herr, den Menschen geschaffen, dass er den Garten Eden, dass er Gottes Schöpfung bebaut und bewahrt. Dieser Auftrag ist geblieben, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Wenn auch die Welt immer mehr dem satanischen Einfluss verfallen ist, immer mehr unter den satanischen Einfluss gekommen ist, unter die Finsternis und Dämonen geraten, in den ersten Jahrtausenden. Nur wenige Menschen ließen sich vom Geist Gottes erneuern und führen. Unter einem der Söhne Adam und Evas und der Seth begann man wieder, den Herrn anzurufen und zu Gott zu beten. Da auf einmal konnte der Geist Gottes wieder Anbetung erwecken. Dann auch, wie wir wissen, bei Noah und bei einigen anderen. Henoch, der zu Gott entrückt wurde. Und dann hat Gott wieder begonnen mit Abraham. In besonderer Weise hat der Herr dann auch das Volk Israel aus der Nachkommenschaft Abrahams berufen. Und hier ist im Volk Israel Mose als Prinz am Hofe Pharaos zu erwähnen. Er fühlte sich eng mit seinen versklavten Geschwistern, die im Lande Gosen als Sklaven Tag und Nacht schuften mussten und geschlagen wurden. Und Mose empörte sich darüber und musste dann fliehen, obwohl er ein Prinz am Hofe Pharaos war. Und viele Jahre war er in der Einsamkeit, in der Wüste, am Berge Sinai als Schafhirte, als ganz einfacher Mann, der dort die Arbeit machte, für Jethro, seinen Schwiegervater. Aber dort am Berg Sinai hatte er eine Gottesoffenbarung, eine neue Gottesoffenbarung. Gott hat ihn neu in den Dienst gerufen. Für das Volk Israel, für das geschundene, versklavte Volk und auch für das Volk der Kirche war seine Berufung von grundlegender Bedeutung und ist auch heute noch und besonders für Israel und für uns als lebendige Christen grundlegend. Eine Flamme aus dem Dornbusch, der brannte, aber nicht verbrannte. Mose, Mose, tritt nicht herzu, der Ort, auf den du stehst, ist heiliges Land. So hörte er die Worte des lebendigen Gottes aus dieser Flamme schallen. Wer bist du, Herr? Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und das Geschrei über ihre Bedränger ist zu mir gekommen. Ich bin herniedergekommen, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter, um sie in ein wunderbares Land zu führen. Wunderbare Worte. Ich habe das Elend deines Volkes gesehen. Auch heute können wir sagen, der lebendige Gott hat das Elend seiner Kirche gesehen, seines Volkes Israel gesehen und sieht es immer wieder neu. Gott ist nicht ein toter Gott, wie es die Theologie behauptet, sondern ein lebendiger Herr, der hört, der sieht, der herniederkommt durch seinen Heiligen Geist. Der Gott meiner Väter hat mich gesandt. Was soll ich ihnen sagen? Wie ist sein Name? Sagt Mose. Und der Herr antwortet aus der Flamme: Du sollst ihnen sagen, meinen Namen, ich bin, der ich bin. Dieses Wort aus dem Hebräischen, die Hebräisch-Schüler wissen es, was es heißt, Vöhi, dieses Wort heißt so viel, ich bin derselbe, ich bin der Lebendige, ich bin der Gott der Auferstehung, ich habe den Tod besiegt, ich bin ein lebendiger Heiland, ich bin ein Retter aus der Sklaverei, ich bin ein Gott, der hört, der sieht, der hilft, der eingreift, ich bin der gute Hirte. Das liegt alles in diesem Wort, ich bin, der ich bin. Und wir wissen ja alle, dass Jesus dann diese Worte aufgreift in seinem Dienst, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weg, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das sind dieselben Worte, die Jesus ergreift, die er hier damals, der lebendige Herr, aus der Feuerflamme heraus zu Mose gesprochen hat und die er dann wieder zu seinen Jüngern und zu seinem neutestamentlichen Volk immer wieder gesprochen hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Mose führte sie im Auftrage Gottes und der Macht des Heiligen Geistes aus der Sklaverei. Und der lebendige Gott war in ihrer Mitte, des Tags in einer Feuersäule, des Nachts, des Tags in einer Wolkensäule, des Nachts in einer Feuersäule. Der Herr Jesus war in ihrer Mitte und leitete sie trotz Rebellion und eigener und gottferner Wege mit großer Geduld und Liebe durch die Jahrhunderte. Immer wieder hat er sich um dieses Volk gekümmert, in ungeheurer Geduld. Immer wieder sind sie abgefallen. Immer wieder waren sie ein störrisches Volk. Einmal hat er durch Jesaja vom Heiligen Geist geleitet ein Gleichnis gebracht über dieses halsstarrige Volk. Mein Freund hatte einen Weinberg, so heißt es in dem Gleichnis, und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Er baute einen Turm mitten hinein, hob eine Kelter aus und wartete darauf, dass er süße Trauben tragen möchte. Aber er brachte nur Härlinge hervor, saure Trauben, ungenießbare. Was hätte ich noch tun können für meinen Weinberg? Wo habe ich etwas versäumt? Klagt der lebendige Gott. Was hätte ich tun können für das Volk Israel, damit sie aufwachen, damit sie zu mir kommen, damit sie sich lösen vom Götzendienst der anderen Völker, damit sie in die Hingabe an den lebendigen Gott kommen? All unsere Gottlosigkeit und Gottesferne hat er ans Kreuz getragen, wie wir es auch im Lied gesungen haben. Es ist vollbracht, haben wir gerade gesungen. bis er rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war unsere Verlassenheit, unsere Gottesferne. Nicht nur die Verlassenheit im Volk Israel, das auch, aber auch die Verlassenheit, in der wir heute stehen, in unserer Stadt, in unserem Land. Die hat er getragen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nie hat er Gott als mein Gott angeredet. Nur hier am Kreuz, als er unsere Verlassenheit trug, da spricht er Gott nicht, sonst hat er Gott immer als mein Vater, mein Heiland angeredet. Und jetzt sagt er: mein Gott. Und dann betet er am Kreuz weiter und zum Schluss ruft er aus: es ist vollbracht, wie wir es gesungen haben. Die uralten Verheißungen, die Zusagen bei Abraham und Mose haben sich in wunderbarer Weise erfüllt. Für uns als Kirche Jesu Christi und für Israel weltweit. Nicht, weil Israel ein so guter Weinberg war, sondern weil sich Jesus ihrer erbarmte und der Kirche auch immer wieder erbarmt. Weil er Mensch wurde und unsere Gottesferne und Eigenwilligkeit auf sich nahm am Kreuz. Die Strafe liegt auf ihm, so können wir beten. Und in seinen Wunden sind auch wir als Kirche Jesu Christi, als Gemeinde, als erweckte Gemeinde, in seinen Wunden sind wir geheilt. Von den beiden Emmaus-Jüngern haben wir schon viel gehört, die nach seiner Auferstehung dem lebendigen Jesus, dem Auferstandenen, begegnet sind. Als sie nach Emmaus wanderten, in das kleine Dorf bei Jerusalem, einen Tagesmarsch weit entfernt, als sie dort wanderten, kam plötzlich ein ihnen Unbekannter zu ihnen. Es war Jesus, aber sie erkannten ihn nicht. Und er sprach zu ihnen. Er legte ihnen die Schrift aus und er sagte: o, wie seid ihr doch so unverständig! Wie schwer kommen eure Herzen zum Glauben! Er hörte bei den Reden, wie sie sich unterhielten, dass sie einfach nicht verstanden haben, um was es ging. Mit Kreuz und Auferstehung und wie sie das alles nicht fassen konnten, was geschehen war. Mit dem Leid und den letzten Tagen vor der Kreuzigung Jesu. Und dann sagt er eben: oh, wie sind eure Herzen so unverständig, wie schwer kommt ihr zum lebendigen Glauben. Glaub mal all das, was die Propheten gesagt haben, das ist nicht vergangen, das ist gegenwärtig, das ist vollgültig. Jesus sagt: ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Gottes Wort ist erfüllt im tiefsten Inneren in Jesus. Musste nicht, so sagt Jesus zu den beiden Emmaus-Jüngern, musste nicht der Messias all das erleiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Damit begann er ihnen, das darzulegen, was in der Schrift über ihm geschrieben stand. Er fing mit Mose an, mit Abraham und Mose, und ging alle Propheten durch. Und Paulus bestätigt die Gegenwart Jesu im Alten Testament, wenn er sagt: unsere Väter haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und denselben geistlichen Trank getrunken, und sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Also es war bereits Christus, der mit ihnen durch die Wüste zog, der mit ihnen aus Ägypten auszog. Es war der lebendige Gott. Und Jesus sagt ja selber in der Auseinandersetzung mit den Theologen und Schriftgelehrten: ehe denn Abraham ward, bin ich. So hat der Herr Jesus sein Volk auf wunderbare Weise durch die Gegenwart, durch seine Gegenwart, mit großer Geduld durch die Jahrtausende geführt. Doch immer wieder hat er sein halsstarriges Volk enttäuscht. Immer wieder hat ihn sein halsstarriges Volk enttäuscht und abgelehnt. So ruft Jesus aus über Jerusalem. Heute ist ja auch der Gedenktag an die Zerstörung Jerusalems. Als er die Stadt vor sich sieht: Jerusalem, Jerusalem, der du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel versammelt und schützt. Unter ihre Flügel, ihr aber habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Was ja später dann geschehen ist, einige Jahrzehnte später. Welch ein Schmerz Jesu drückt sich in diesen Versen aus. Er weint über Israel. Nur an zwei Stellen wird berichtet, dass Jesus geweint hat. An dieser Stelle hat er geweint, über Israel. Der allmächtige Gott, der die Myriaden von Sternensystemen an den Kosmos geworfen hat, der diese Welt ins Dasein gerufen hat, der gerufen hat, es werde Licht und es ward Licht, der das Licht des Heiligen Geistes immer wieder neu in unsere Herzen ausgießt, auch heute, der trauert mit tiefstem Schmerz über die Eigenwilligkeit und Starrköpfigkeit Jerusalems und auch der Kirche Jesu Christi in unserer heutigen Zeit an Haupt und an Gliedern. Und so heißt es auch in den Versen vor uns, in unserem Bibelwort vorher: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Er sehnt sich danach, dass die Stadt hell erstrahlt, dass sie hineinleuchtet ins Land. Dass wir seinem Licht Raum geben, dass das, was er uns für uns am Kreuz erworben hat, dass das hineinleuchtet in diese Welt. So sagt er auch: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder neu rufst, aus aller Gottlosigkeit und Gottesferne heraus, aus allen Zweifeln und Ängsten heraus, rufst du uns hinein in dein Licht, in deine Gegenwart, dass wir wieder die Stadt auf dem Berge werden, dass wir wieder das Licht der Welt sind, die Welt, die so in Finsternis lebt, die braucht dein Licht, dein Reden, deine Hilfe. Dank sei dir, o Herr, du schenkst es uns heute auch ganz besonders. Dein Name sei gepriesen. Amen.